Beim Eingangsstück eben habe ich so gedacht, dass unser Posaunenchor so blasen kann, hätte ich nie gedacht. Ich höre die immer montags abends, wenn die proben, da klingt das gar nicht so toll. Also das war schon beeindruckend, was ihr da zusammengespielt habt. Wachstum durch Bewusstsein der Gnade. An dem Tag, an dem du von diesem Baum essen wirst, musst du sterben. Die Rede ist vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und im Prinzip ist dieser Satz eine Einladung Gottes an den Menschen zur Gemeinschaft mit ihm. Weil Gott hier im Prinzip sagt, Adam, pass auf, wenn du dich an diese Ordnung, die ich aufgestellt habe, hältst, dann kannst du die Gemeinschaft mit mir im Garten Eden haben. Dann können wir persönlich Gemeinschaft haben, aber du kannst dich frei entscheiden. Du musst das nicht. Du entscheidest, was du willst. Nun, und wie wir aus der Bibel wissen, haben Adam und Eva sich entschieden. Sie haben sich entschieden, diese Anordnung Gottes, die er gegeben hatte, zu missachten. Aber das Ganze hatte jetzt natürlich auch einen Preis. Sie mussten heraus aus dem Garten Eden. Die Gemeinschaft mit Gott, die sie bis dahin hatten, war jetzt eigentlich erst einmal aufgekündigt. Und wenn Gott zum Adam hier vom Sterben spricht, dann ist nicht nur der physische Tod gemeint, weil der ist auch eine Folge dessen, dass der Mensch aus dem Garten Eden heraus muss, sondern hier ist auch das geistliche Sterben gemeint. Du bist deshalb tot, weil du geistlich von Gott getrennt bist. Und diesen Zustand, den behält der Mensch bei bis zu dem Moment, wo er sich ganz bewusst wieder Gott zuwendet. Und davon spricht unter anderem auch der Text, über den wir heute Morgen gemeinsam nachdenken möchten. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes, die Ausgangsbedingungen, Epheser 2, 1 bis 3. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb hatten wir, wie alle anderen auch, nichts als Zorn verdient. Alle Menschen, Juden wie Heiden, stehen gleichermaßen erstmal unter der Macht der Sünde. Und solange du keine Beziehung zu Gott und Jesus Christus hast, bist du geistlich tot. Das ist so. Du bist geistlich tot. Gott bietet dir die Gemeinschaft mit ihm an und du lehnst diese Gemeinschaft ab. Und das bedeutet zunächst mal, dass dieser Mensch, egal wie sehr er sich auch bemüht, von sich selbst aus nicht in der Lage ist, mit Gott in Beziehung zu treten. Gottes Geist muss ihn anrühren, sonst geht es nicht. Und der Paulus sagt in Ephesern klipp und klar, liebe Leute, auch wenn ihr heute Christen seid, so wie ich hier geschrieben habe, so habt ihr auch früher gelebt, vollkommen ohne Gott, geistlich tot. Ihr habt den Zeitgeist dieser Welt praktisch eingeatmet. Für Zeitgeist steht hier das Wort Äon. Und das Judentum kannte im Prinzip immer zwei Äonen. Einmal das Diesseits, die jetzige Welt, und einmal die zukünftige Welt, wenn der Messias herrschen wird. Aber da die Juden und auch die Heiden logischerweise jetzt noch im Diesseits leben und der Messias noch nicht herrscht, der Herr Jesus ist ja noch nicht wiedergekommen, ist also der erste Zeitgeist der, von dem hier die Rede ist. Aber dieser Zeitgeist, der ist jetzt nicht irgendwie vollständig neutral, sondern es ist ein Zeitgeist, in dem der Satan wirkt. Und das Ziel des Satans ist es, diese Welt so gottfeindlich wie nur irgend möglich zu machen. Und das Problem für den Menschen ist, du hast jetzt nur zwei Optionen. Entweder du stehst unter der Herrschaft Gottes oder du stehst unter der Herrschaft des Satans. Es gibt keine neutrale Position, dass der Mensch sagen könnte, also ich möchte mich weder für die eine noch für die andere Seite entscheiden, ich möchte einfach neutral sein. Neutralität gibt es nur in der Schweiz, aber nicht bei Menschen. Der Mensch muss sich entscheiden. Und der Punkt ist der, in dem Moment, wo der Mensch sich nicht für Gott entscheidet, hat er sich, wenn auch vielleicht unbewusst, für den Satan entschieden. Ich möchte das stark betonen. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch, der keinen Glauben an Gott und Jesus Christus hat, deswegen Satanist ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber es bedeutet eben, dass du, wenn du keine Beziehung zu Gott hast, dich automatisch, auch wenn du es vielleicht gar nicht willst, damit für den Satan entschieden hast. Weil der Mensch nicht neutral sein kann. In Epheser 6 schreibt der Paulus, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Der Punkt ist jetzt der, in dem Moment, wo der Mensch beginnt, an Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu glauben, ändert sich das vollständig. In dem Moment, wo der Mensch beginnt zu glauben, wird er von der Macht des Satans entrissen. Absolut. In dem Moment, als der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er allen Menschen, die an ihn und sein Opfer glauben, die Macht des Satans weggenommen. Der Satan wird sicherlich, wenn du Christ bist, dich bedrohen. Der wird dir Angst machen, der wird dich versuchen, wo er nur kann. Und er weiß ja genau, wo jeder von uns seine Schwachstellen hat. Aber, und das ist das Entscheidende, wenn du an Christus glaubst, hat der Satan keine Macht mehr über dich und dein Leben. Keine Macht mehr. Und ab dem dritten Vers jetzt hier spricht der Paulus von uns. Und weil der Paulus Jude war, spricht er damit erstmal die Juden an. Die Juden hatten alle Verheißungen Gottes. Die Juden wussten ganz genau, wie Gott sich Leben vorstellt. Aber sie haben das abgelehnt. Sie haben letzten Endes ihre eigenen Triebe ausgelebt, sie haben ihre Gelüste, ihre eigenen Wünsche versucht umzusetzen. Und das fing bei sexueller Ausschweifung an, das führte über okkulte Praktiken bis hin dazu, dass der Mensch praktisch lieblose Gefühle entwickelt, die ein richtig gutes Zusammenleben der Menschen untereinander gar nicht mehr möglich macht. Und das betrifft nicht nur die Juden, das betrifft alle Menschen. Auch die Menschen, die keine Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus haben, führen ein moralisch und gesellschaftlich anständiges Leben. Die Hälfte meiner Familie sind keine Christen, also der übrige Rest noch, die Gläubigen sind alle gestorben, die anderen sind noch da. Tatsache ist, die führen alle ein moralisch hoch anständiges Leben. Die bräuchten sich vor keinem von euch zu verstecken, wenn ihr Christen seid. Moralisch hoch anständig, mit ganz hohen auch ethischen Werten. Es ist keineswegs das Privileg von Christen, dass sie ein moralisch anständiges Leben führen. Das brauchen wir uns nur wirklich nicht einzubilden. Aber Tatsache ist eben, ohne den Glauben an Gott und den Herrn Jesus ist es dem Menschen nicht möglich, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Ich kann dann zwar trotzdem viele, viele gute Taten tun. Ich kann vieles, vieles Gute tun, auch ohne Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus. Und trotzdem ist es nicht möglich, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, ohne den Glauben an Gott und den Herrn Jesus. Und der Paulus sagt den Ephesern, genauso habt aber auch ihr vorher gelebt, geistlich tot. Aber in dem Moment, wo der Mensch anfängt, nach Gott zu fragen, wird ihm der Heilige Geist geschenkt und er ist dann in der Möglichkeit, auf dieses Werben Gottes in Jesus Christus zu antworten und er kann dann ein Leben führen, das Gott gefällt. Aber vorher ist es nicht möglich. Damit das nicht falsch verstanden wird, noch einmal, du kannst ohne Jesus Christus ein moralisch und ethisch hoch anständiges Leben führen. Aber du kannst ohne Glauben kein Leben führen, das Gott gefällt, weil dazu der Glaube dazugehört. Ich komme zu einem zweiten Gedanken, verändertes Leben. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und hat uns mit Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die wegen ihrer Verfehlungen tot für ihn waren. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Gott ist jetzt derjenige, der diese Gesamtsituation des Menschen ändert. Und die Frage ist, was motiviert Gott eigentlich dazu, dass Gott sich dem Menschen annimmt? Was motiviert Gott dazu, zu sagen, ich will, dass der Mensch grundsätzlich zu mir kommt, auch wenn sich viele gegen mich entscheiden. Ich will diese Möglichkeit schaffen. Gottes Eingreifen hat seinen Grund in sich selbst. Der Grund ist Gottes Barmherzigkeit und Gottes Liebe. Gott ist der Liebende und der Barmherzige. Und für Liebe steht hier das Wort Agape, diese schenkende, grundlose, herzliche Liebe, die nicht auf irgendeiner Vorleistung beruht, sondern einfach in diesem Fall aus der Entscheidung Gottes heraus. Im ersten Kapitel des Epheserbriefes, da hatte der Paulus deutlich gemacht, wie Gott in seiner Macht in Herrn Jesus von den Toten auferweckt und wo er ihm dann jetzt im Himmel eine Position gibt, die über allem steht, die über allem erhaben ist. Und das heißt, Gott schenkt jetzt den Menschen, die an ihn glauben, das Heil im Glauben an den Herrn Jesus, nämlich das ewige Leben und die Gemeinschaft mit ihm. Das schenkt Gott dem, der glaubt. Das heißt also im Prinzip, dass Gott jetzt so tut, als hätte nicht sein Sohn Jesus Christus am Kreuz gehangen, sondern er tut so, als hätte jeder Mensch, der an ihn glauben will, persönlich an diesem Kreuz gehangen. Und zeitgleich schenkt er jedem Christen im Glauben an das Opfer seines Sohnes das ewige Leben, aber noch viel mehr sogar auch die Gemeinschaft mit ihm ganz persönlich. Und der Grund dafür ist nichts anderes als Gottes Gnade. Liebe und Gnade, die gehören im Prinzip zusammen. Man könnte sagen, ohne Liebe keine Gnade. Und umgekehrt genauso, ohne Gnade keine Liebe. Christen sind von Gott mit Christus zusammen lebendig gemacht worden. Gott nimmt die Sünde weg und stellt den Menschen ganz neu in die Gemeinschaft mit ihm hinein. Und deswegen schreibt der Paulus in Epheser 4, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott entscheidet sich ganz bewusst dafür, dem Menschen, der an ihn glaubt, gnädig zu sein. Und das ist auch der Grund, warum wir keine Angst haben müssen, dass Gott seine Meinung nochmal revidiert. Bei uns Menschen kann das schnell passieren. Da wirst du vielleicht morgens wach, bist schlecht gelaunt und dann änderst du deine Meinung vollständig. Und das passiert bei Gott nicht. Gott hat seine Zusage gegeben und diese Zusage steht. Die Frage ist aber dann zum Beispiel, wann beginnt eigentlich für uns das ewige Leben, das Gott schenkt? Wann beginnt das ewige Leben? Viele Menschen sagen, mein ewiges Leben beginnt in dem Moment, wo ich sterbe und danach fängt das ewige Leben an. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass das ewige Leben hier im Leben auf dieser Erde schon beginnt. Es beginnt in dem Moment, wo ich beginne, an Gott und Jesus Christus zu glauben. Dann beginnt mein ewiges Leben, weil ab dem Moment habe ich erstens Frieden mit Gott. Die Feindschaft mit Gott ist endgültig beiseite gelegt. Das Zweite ist, ich habe ab diesem Moment direkten Zugang zu Gott. Und das Dritte ist, Christus selbst verbirgt sich dafür, dass ich ewiges Leben habe. Und darum beginnt mein ewiges Leben, also zumindest meins, beginnt nicht in dem Moment, wo ich sterbe, sondern mein ewiges Leben hat schon angefangen in dem Moment, wo ich begonnen habe, an Jesus Christus zu glauben. Und wenn ich jetzt sterben werde, dann werde ich praktisch nur die Zimmer wechseln. Mehr nicht. Und wenn du an Christus glaubst, dann glaub mir, dann hat dein ewiges Leben auch schon begonnen. In dem Moment, wo du angefangen hast, an Jesus Christus zu glauben. Weil dann hast du Frieden mit Gott und mehr geht nicht. Christus ist jetzt im Himmel und er hat, so sagt es Paulus jetzt, Macht über alle Mächte. Und darum hat er auch Macht über Leben und über den Tod. Und dabei ist er der, der sich für uns ganz persönlich einsetzt. Kolosser 3, 1 bis 4, da heißt es, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Kolosser 3, 1, 4. Ich komme zum dritten und auch letzten Punkt, die Gnade allein. Epheser 2, 7 bis 10. Damit wollte er uns auch in den kommenden Zeitaltern den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Güte zuteilwerden lassen. Und das alles in Verbindung mit Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Niemand soll damit angeben können. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Damit sollen wir unser Leben gestalten. Wir können uns schon im Leben auf dieser Erde auf alle Verheißungen Gottes berufen. Und das bedeutet, dass Gott uns seine Güte schenkt. Gott ist der Ursprung alles Guten. Und alles das, was Gott macht, ist immer nur gut. Da ist nie irgendwas Schlechtes dabei. Und darum betont auch der Jakobus, der leibliche Halbbruder des Herrn Jesus, in seinem Brief Jakobus 1,17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schatten infolge von Wechseln. Und diese, ich nenne es mal Gnadengabe, das wird sich der Mensch nicht erkaufen können, aber er kann sich das Ganze eben schenken lassen. Und bei Paulus kommt hier ein wichtiger Begriff vor, das Wort gerettet. Und das Wort gerettet steht hier im Partizip Perfekt und das bedeutet, dass da etwas in der Vergangenheit angefangen hat, was in der Gegenwart Gültigkeit hat, aber auch in der Zukunft Gültigkeit haben wird. Und diese Gnade Gottes, dieses Gerettetsein Gottes, ist immer unverdient. Und Gnade ist darum der Grund für unsere Rettung. Der Paulus schreibt das ja im Römerbrief ganz eindrücklich in Römer 3. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und am Mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Es gilt die Gnade Gottes. Und es gilt die Gnade Gottes auch über deinem Leben. Und du und ich, wir alle, wir haben Gnade nötig. Wir können uns den Himmel ja nicht verdienen. Wer Gott vertraut, verdankt seine Rettung nicht sich selbst, sondern er verdankt sie allein der Gnade Gottes. Und allein diese Gnade ist doch auch die Garantie dafür, dass wenn wir an Christus glauben, auch ewiges Leben haben. Weil sonst könnte ich meine Gnade doch noch verspielen. Aber weil Gott mir seine Gnade schenkt, ist mir das ewige Leben im Glauben sicher. Gott hat sich dir zugewendet. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gesucht, weil du ihm wichtig warst. Und sein Verlangen warst du. Gottes Verlangen ist, dass du in Gemeinschaft mit ihm trittst. Gottes Verlangen ist, dass du in Gemeinschaft mit ihm dein Leben gestaltest. Warum? Nicht, weil Gott was davon hat, sondern er tut es einfach, weil er dich liebt und weil er will, dass du ein gutes Leben an seiner Seite hast. Alles geht von Gott aus. Nichts von uns, nichts von dir und mir. Es geht von Gott aus. Und das ist gut so. Es ist vielleicht die Frage zu stellen, warum der Paulus hier an dieser Stelle diese Gnade noch einmal so besonders betont. Und wahrscheinlich hängt das mit der Situation damals in Ephesus zusammen. Das Problem für die Epheser damals war die Gnosis. Dieses Wort bedeutet Erkenntnis. Und der Mensch versuchte sich auch durch Erkenntnis Gottes irgendwie selbst zu erlösen. Und dann kam es in Ephesus noch dazu, dass Gesetzeslehrer auftraten, die sagten, passt mal auf, das ganze Christsein ist gut und richtig, aber wichtig ist auch, dass wir dabei den Sabbat einhalten, wichtig ist dabei, dass wir die Speisevorschriften einhalten, so wie das Judentum sie kennt. Und dann, das im Zusammenhang mit dem Glauben, ist ewiges Leben. Und Paulus sagt, nee, das ist vollkommener Quatsch. Nur der Glaube rettet dich. Und dann heißt es hier noch, in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit sollen wir unser Leben gestalten. Hier ist die Rede von dem Handeln Gottes, das er anfängt zu tun, wenn der Mensch beginnt, an ihn zu glauben. Dann bist du ein neuer Mensch, wenngleich in deinem alten Körper. Und das wirkt sich auf mein Leben aus. Ich bin in dem Herrn Jesus dazu geschaffen, gute Werke zu tun, das zu tun, was Gott vorbereitet hat. Und das Wunderbare ist es eben, dass Gott alles vorbereitet hat. Ich muss jetzt im Prinzip nur das ausführen, was er vorbereitet hat. Viele von euch, wenn ich in die Reihen schaue, die sind schon viele, viele Jahrzehnte Christen. Und überlegt mal, was ihr alles schon in dieser Zeit gemacht habt. Ihr habt im Posaunenchor vielleicht mitgespielt, im gemischten Chor mitgesungen viele Jahre, habt vielleicht Kinder in Jugendarbeit gemacht, habt euch in der Bibelstunde engagiert, habt mitgemacht, wenn früher Jahresfeste waren, habt euch einfach eingebracht. Habt eine ganze Menge im positiven Sinne geleistet. Und Gott sagt, ja, hast du gemacht. Und warum? Ich habe es für dich vorbereitet. Ich habe dir die Fähigkeit geschenkt, das überhaupt zu machen. Ich habe dir die Kraft geschenkt, dass du es machen kannst. Und ich habe es für dich vorbereitet. Wenn dich jemand anderes für das lobt, was du im Reich Gottes gemacht hast, dann sei dankbar dafür, aber lob dich nicht selbst. Du setzt letzten Endes nur das um, was Gott für dich vorbereitet hat. Du machst nicht das, was du meinst zu tun, zu können oder zu wollen. Du machst das, was Gott für dich vorbereitet hat. Du hättest niemals in einem Chor mitsingen können, wenn dir die Gabe der Musikalität von Gott vorenthalten worden wäre. Und wenn du es trotzdem gemacht hast, dann war das für die, die um dich herumgestanden haben, vielleicht nicht so prickelnd. Du hast die Gabe gehabt, vielleicht Jugendarbeit oder Kinderarbeit vor vielen Jahrzehnten machen zu können. Warum? Weil Gott dir die Möglichkeit dazu geschenkt hat. Und darum glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir vor allen Dingen dafür beten, dass wir erkennen, was Gott für uns vorbereitet hat. Vielleicht liegt uns das nicht immer von vornherein so auf der Hand, dass wir sehen, ah klar, das ist Gottes Auftrag für mich jetzt. Aber wenn ich Gott darum bitte, dass er mir zeigt, Herr, was hast du jetzt eigentlich für mich vorbereitet? Was soll ich jetzt machen? Vorsicht, wenn du diese Frage an Gott richtest, gibt er dir Antwort. Versteht ihr, was ich meine? Und die Antwort ist beim 90-Jährigen anders als beim 40-Jährigen. Aber er gibt dir Antwort. Das ist die große Gefahr dabei. Wenn du Gott fragst, wird er dir Antwort geben. Aber wenn du das dann umsetzt, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, dann darfst du eins wissen, genau das ist das, was Gott segnen wird, wo Gott sagt, damit bin ich dabei, da bin ich dabei, weil es das ist, was ich in Auftrag gegeben habe. Und wenn Gott in Auftrag gibt, egal wofür, dann gibt er dir die Kraft und die Möglichkeiten, genau das umzusetzen. Das darfst du wissen. Wenn du das umsetzt, was Gott dir aufs Herz legt, dann gibt er dir Kraft und Möglichkeit, das zu tun. Aber, und das, ich will es noch einmal betonen, dass niemand sich falsch berührt fühlt. Das ist natürlich auch vom Alter abhängig. mit 90 habe ich andere Aufgaben wie mit 40 oder mit 30. Aber Gott, wenn du Gott fragst, was ist dein Auftrag für mich, gibt er dir Antwort. Wachstum durch Bewusstsein der Gnade. Wenn wir unser Leben ganz bewusst gemeinsam mit Gott gestalten, dann ist das in jedem Fall ein Leben in, aber auch ein Leben aus der Gnade. Und der Grund für diese Gnade liegt nicht im Menschen begründet, sondern sie liegt in Gott begründet. Gott hat sich für dich entschieden, ganz bewusst und willentlich. Und das garantiert uns auch und das gibt uns die Sicherheit, dass im Glauben an Christus jedem, der glaubt, das ewige Leben sicher ist. Gott ändert seine Meinung nicht mehr. Wenn er Ja gesagt hat zu dir, hat er Ja gesagt. Was anderes ist vielleicht, wenn du dich dann gegen ihn entscheidest. Das mag sein, aber von Gottes Seite aus ist die Sache sicher. Und ich möchte schließen mit Epheser 1, 3 bis 8. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, so dass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du dich ganz bewusst für uns als Menschen entschieden hast. Ich möchte dir danken, dass jedem von uns, der hier heute Morgen in diesem Gottesdienst ist, dass jedem anderen Menschen aber auch deine Gnade ganz persönlich gilt. Dein Angebot der Gnade ist da und es ist steht. Und du lädst uns ein, dir zu vertrauen und dir zu glauben und diese Gnade für unser ganz persönliches Leben in Anspruch zu nehmen. Und wenn wir unser Leben gemeinsam mit dir gestalten, dann hast du auch Aufträge für uns, die wir umsetzen sollen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns jeden persönlich für sich erkennen lässt, was dein Auftrag für ihn, auch für mich ganz persönlich ist. Hilf uns, dass wir diesen Auftrag dann auch umsetzen, weil das sind die Wege, die wir dann gehen, die du segnest, die du gut hast und wo du dahinter stehst. Danke, Herr, dass wir uns auch das Heil nicht verdienen müssen, dass wir nicht irgendwas leisten müssen, dass du uns gnädig bist, sondern dass du dich ganz bewusst für uns entscheidest. Wenn wir ewiges Leben haben, wenn wir erlöst sind, dann ist es deine Gnade, die uns rettet, deine Gnade und nichts anderes. Und diese Gnade gilt jedem auch von uns. Danke dafür, Herr. Amen.